Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Und hallo liebe Zuhörer.
Ja, Teil 2 von
Antibiotika.
Wir setzen heute unsere letzte Folge fort in einer Lernpause.
Genau.
Eigentlich ist es ja auch Lernen, hat Marie gerade schon gesagt. Im Hintergrundbesuch
von der Katze. Deswegen kommt es jetzt vielleicht etwas später, aber ja, es wird trotzdem bestimmt sehr interessant. Wir wollen einmal jetzt durch die verschiedenen Arzneistoffe oder Arzneistoffgruppen durchgehen, die es dort so gibt, die Wirkmechanismen erklären und was man eventuell beachten muss. Genau, also wenn euch das interessiert, bleibt dran.
Ja, haben wir sonst noch was für die Einleitung?
Nö.
Dann wünschen wir euch viel Spaß.
So, in unserer letzten Folge sind wir ja schon so ein bisschen darauf eingegangen, was für Bakterienarten es gibt, wie die sich zusammensetzen, wie die aufgebaut sind, aber auch an welcher Stelle die verschiedenen Antibiotikagruppen so wirken. Genau, also das nur nochmal als Recap. Falls ihr da nochmal reinhören wollt, dann hört in die Folge rein. Und wir wollen jetzt einmal starten, welche Fragen man grundsätzlich bei allen Personen so stellen müsste, Tabea.
Genau, also wir sind ja mittlerweile nicht mehr nur die Pharmaziestudenten, sondern ja auch angehende Apothekerinnen. Und da muss man natürlich auch die Beratungsaspekte ein bisschen mit reinnehmen.
Genau.
Also erstmal fragt man ja im Endeffekt bei jedem Medikament, aber eben auch bei Antibiotika ist die Dosierung bekannt, weil manchmal muss man ja auch 2 Tabletten nehmen oder eben auch, wie häufig man einnimmt.
Oder nur eine oder manchmal ist die Rekonstitution verschieden, genau, also einfach einmal nachhaken, ob der Arzt da schon aufgeklärt hat.
Genau. Weiterhin Allergien, auch bei Antibiotika ja so eine Sache. Gibt's ja zum Beispiel Penicillinallergien oder so. Das hatte auch ich nicht, aber eine Freundin von mir in ihrem PJ, die hatte dann auch eine Patientin, die Penicillin bekommen hat, trotz Penicillinallergie. Das ist dann meiner Freundin zum Glück aufgefallen. Oh, dann ist sie nochmal hoch zum Arzt und hat ein anderes Antibiotikum bekommen. Also schadet ja nicht, da mal kurz nachzufragen.
Genau, und dann fragt man immer noch, ob die Therapiedauer auch bekannt ist, ne? Also wie lange, wie oft, zu welcher Uhrzeit, mit Nahrung, ohne Nahrung. Genau, da kann man auch immer noch mal nachhaken. Genau, und dann gibt's generell immer noch ein paar Hinweise, die man noch demjenigen mitgeben sollte. Dass zum Beispiel die Therapie grundsätzlich ja immer bis zum Ende durchgezogen werden sollte, aber auch das nicht mehr unbedingt. Das ist auch immer abhängig von dem jeweiligen Arzt, was er eben auch dazu sagt, ne?
Ja, beziehungsweise da gibt's ja auch dann immer neuere Studien zu. Da können wir jetzt gerade nichts Allgemeines sagen, einfach. Müsst ihr euch dann informieren dementsprechend. Dann, dass man sich auch nicht wundert, dass es sein kann, dass erstmal das Fieber nochmal ansteigt, weil oft ist ja so bakterielle Infekte auch mit Fieber verbunden und dann der Körper darauf reagiert und dadurch eben das Fieber auf jeden Fall auch nochmal ansteigen kann, dass aber trotzdem nach 1 bis 3 Tagen eben eine Linderung eintreten sollte.
Genau, und wenn eben nach 4 Tagen dann wirklich auch keine Besserung geschehen ist, ist halt wie gesagt die Frage, ob das Weiterführen der Therapie dann an der Stelle noch sinnvoll ist. Aber wie gesagt, das sollte immer der Arzt oder die Ärztin beurteilen. Nur einfach die Info, dass es da halt inzwischen auch Studien gibt. Dann eine ganz häufige Nebenwirkung sind eben GIT-Nebenwirkungen, also des Gastrointestinaltraktes und eben halt auch Durchfall. Also da sollte man halt immer darauf hinweisen und eben, dass es bei vielen Antibiotika eben auch zu Hautreaktionen kommen kann. Das irritiert meistens dann auch immer viele. Genau.
Genau, vielleicht noch wichtig zum Durchfall. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja auch relativ naheliegend. Es werden eben auch gute Bakterien abgetötet durch Antibiotika. Das heißt, unser Darmmikrobiom ist ein bisschen geschädigt. Und es kann jetzt bei Antibiotikatherapien zum Befall oder durch den zum vermehrten Befall von Clostridium difficile führen. Das sind im Endeffekt Bakterien, die dann auch so starke Durchfälle verursachen. Vor allem bei zum Beispiel Cephalosporin oder Clindamycin. Das ist dann so ein wässriger Durchfall. Da ist auch ein bisschen merkwürdiger Geruch dann dabei wohl. Teilweise auch Blut im Stuhl. Und das ist dann wichtig, dass wir hier kein Loperamid geben, also kein darf man nicht sagen. Aber oft ist nur der Markenname bekannt, aber dass ihr da nochmal für sensibilisiert seid, wenn Patienten nach Loperamid fragen, dass man nochmal kurz nachhakt, ob sie gerade Antibiotika nehmen oder Antibiotika eingenommen haben.
Genau.
Weil es eben gefährlich wäre, da das ja ein Motilitätshemmer ist, dass dann praktisch diese Bakterien
nicht mehr rauskommen.
Und teilweise kann es dann auch so weit gehen, dass Patienten dann Vancomycin brauchen bei Clostridium difficile.
Genau.
Genau. Nur nochmal hier so.
Genau, einfach generell. Das ist ja bei Loperamid immer wichtig, dass man es eben nicht gibt bei einem akuten Infekt sozusagen, dass man das immer fragt, wieso, warum der Durchfall ist, ob man das weiß, dass man da sensibel ist. Genau, und an der Stelle vielleicht nochmal auf Probiotika und Präbiotika gehen wir, also wegen des Durchfalls und auch quasi, weil die ganzen guten Darmbakterien ja teilweise auch abgetötet werden, gehen wir am Ende nochmal ein. Mhm. Das ist ja auch wichtig für die Beratung oder auch bei vielen Patienten auch schon bekannt, dass man da vielleicht noch ein bisschen nachsteuern kann nach der Therapie. Und dann, was auch sehr, sehr wichtig ist, sind Wechselwirkungen. Und hier gerade bei jüngeren Frauen oder generell bei hormoneller Verhütung mit Kontrazeptiva ist es eben nicht sichergestellt, dass die vollständig hundertprozentig wirken können. Und man möchte ja keinen Unfall in der Richtung sozusagen. Genau, und auch Wechselwirkungen mit Rifampicin und Rifabutin sind wichtig zu wissen und zu beraten.
Genau, ich denke mir immer so, auch wenn es jetzt sozusagen Studien gibt, die darauf hinweisen, dass es vielleicht doch nicht unbedingt einen Einfluss hat auf die Kontrazeption, dann ist es so Safety first. Lieber ist man in der Zeit nochmal doppelt vorsichtig. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein in die Wirkstoffe. Mhm. Erstmal die erste große, ich würde sagen bekannteste Gruppe, Beta-Lactame.
Genau, also Amoxicillin, Penicillin, Sultamicillin, Pifmicillam, oh Gott, das ist so schwierig auszusprechen.
Genau, oft von HNO-Ärzten verschrieben, halt so bei Infekten der oberen Atemwege.
Zahnärzte auch viel.
Ja, und die hemmen eben den Aufbau der Zellwand durch Hemmung der Transpeptidase. Die Transpeptidase würde so eine Quervernetzung machen von der Zellwand. Und dadurch, dass die gehemmt ist, hat die Zellwand eben keine Stabilität und die Bakterien platzen so.
Mhm.
Das ist ein bakterizides Antibiotikum. Mhm. Bedeutet auch, dass es nur bei der Zellteilung wirksam ist und man deswegen auch ausreichend lange hier therapieren sollte.
Genau, dann haben wir ja schon gesagt, es gibt Amoxicillin. Da kann eben so ein Grauschleier in den Zähnen bleiben. Das ist aber reversibel bei den Milchzähnen, sollte man nur wissen. Dann gibt es Amoxicillin mit Clavulansäure. Clavulansäure ist ein schönes chemisches Beispiel, was wir ganz oft in der Uni haben. Beta-Lactamase-Hemmer. Und hier sollte man eben beachten, dass man es zu den Mahlzeiten nimmt für die Verträglichkeit und auf die Hepatotoxizität achten.
Genau, dann gibt es noch Penicillin, das bekannteste, wo auch eben oft von Penicillinallergie gesprochen wird.
Mhm.
Da wollte ich nochmal berichten, weil das auch oft, also ganz oft habe ich gelesen, denken Leute, sie hätten eine Penicillinallergie, haben sie aber nicht.
Sondern wie so eine Hautreaktion zum Beispiel, nur das haben ja viele.
Ja, aber die kommt auch teilweise vom Infekt und nicht vom Antibiotikum. Und ich hatte das auch letztens. Also ich hatte auch Amoxi oder Amoxiclav aufgeschrieben bekommen, weil ich eine Mandelentzündung hatte. Und ich habe dann auch so einen Ausschlag bekommen und ich dachte, okay, kacke, ich bin irgendwie jetzt auch allergisch oder weiß ich nicht. Und habe dann aber auch nochmal sozusagen nachgeschaut und das ist wahrscheinlich eher vom Infekt gewesen. Es ist auch relativ schnell wieder weggegangen, aber es war krass, weil mein ganzer Rücken...
Ich weiß, das haben viele. Mein Freund hatte das auch schon sehr oft. Also gerade wegen einer Mandelentzündung und so und hat eigentlich immer und dann so ganz viele kleine Punkte und so. Es macht einem schon auch erstmal Angst, aber wie gesagt, wenn ihr euch unsicher seid, immer natürlich nachfragen und wenn die Allergie dann auch noch irgendwie die Schleimhäute oder sowas betrifft, dann natürlich immer auch, ist natürlich immer Notfall. Aber ansonsten könnt ihr das nochmal ansprechen beim Arzt, aber sagt halt auch dann immer dazu, es war ein Ausschlag.
Wichtig ist auch zum Beispiel, sich zu überlegen, wann hat man das erste Mal dieses Antibiotikum eingenommen und passt es vom Zeitabstand dann überhaupt, dass man allergisch aufs Antibiotikum reagiert oder ist es eben was anderes, weil manchmal passt es auch zeitlich nicht. Also ich glaube, bei mir war es auch irgendwie erst am zweiten Tag oder so und normalerweise würde so eine allergische Reaktion ist ja eine Sofortreaktion. Also
ja. Ganz oft kann das zum Beispiel auch sein, was Tabea schon erklärt hat, dass die ganzen Bakterien dann sterben und die sind ja quasi dann auch wie Fremdkörperpyrogene und ganz oft reagiert der Körper auch dann darauf, einfach auf die vielen Fremdkörper mit einer Reaktion sozusagen. Das kann auch sein, aber da gibt's ganz viele interessante Studien auch dazu über diese Penicillinallergie, wo viele Patienten halt eben sagen, sie hätten eine, aber es eigentlich gar nicht so richtig bestätigt ist. Also einfach da ein bisschen wachsam sein und genau.
Genau, dann vielleicht noch kurzer Sidefact. Penicillin V ist das orale Penicillin und Penicillin G ist das, was man intravenös geben würde, nur für vielleicht den einen oder anderen in der Apotheke relevant. Und das nimmt man am besten eine Stunde vorm Essen, damit es optimal resorbiert werden kann.
Genau, dann gibt's noch Sultamicillin.
Und Marie hat es vorhin schon einmal kurz angesprochen, das Pifmicillinam, was sehr Haut- und Schleimhautschonend ist und erste Wahl unter anderem bei der Zystitis. Da können wir nochmal auf unsere Blasenentzündungsfolge verweisen.
Genau.
Ja, und dann würde ich mal einfach schnell weiter zur nächsten Gruppe gehen.
Genau, dann schauen wir uns jetzt die Cephalosporine an, die hauptsächlich bei Atemwegsinfekten, Tonsillitis, Harnwegsinfekten oder Meningitis angewendet werden. Und ja, genau.
Die gehören ja auch zu den Beta-Lactamen. Wichtig ist hier, wir haben ja in unserer ersten Folge auch über Resistenzen gesprochen.
Ja.
Und die Cephalosporine haben eine primäre Resistenz, also eine ganz natürliche Resistenz, die jetzt nicht durch irgendwie falsche oder zu häufige Anwendung entstanden ist, sondern die einfach natürlich besteht. Und das ist eben die Enterokokkenlücke. Genau, also Cephalosporine generell helfen nichts bei Enterokokken. Vielleicht noch mal ein paar Wirksubstanzen.
Genau, hier beim Wirkmechanismus auch wieder auf die Zellwand natürlich, wie oben. Dann Cefaclor sind Substanzen, Cefalexin, Cefixin, Cefpodoxim. Ja, kenne ich auch aus der Apotheke viel. Ja, genau.
Genau, ich weiß nicht, also ich glaube jetzt jedes Mal, wenn wir was zur Einnahme sagen oder so.
Ja, doch.
Ja,
also okay. Die wichtigsten Sachen.
Vielleicht zum Cefpodoxim kann man sagen, dass es auch zur Mahlzeit für die Resorption eingenommen werden soll, genau wie Cefuroxim. Sind auch so die, die ich, glaube ich, mit am meisten aus der Apotheke kenne.
Ja.
Und wichtig ist hier, dass man Arzneimittel, die den pH-Wert des Magens erhöhen, dass man da ein bisschen Abstand lässt, wenn wir jetzt zum Beispiel an PPIs denken.
Genau.
Weil sonst eben die Bioverfügbarkeit der Antibiotika gemindert wäre. Und es kann mit Vitamin-K-Antagonisten eine Wechselwirkung geben, müsste man nochmal dann im Einzelfall checken.
Genau, also da bitte genau drauf achten.
Ja.
Dann gehen wir weiter zu den Makroliden. Die werden häufig eingesetzt bei Infekten der oberen und unteren Atemwege, aber auch bei nicht Entzündungen, bei auch Infektionen im Urogenitaltrakt. Genau. Und sie unterdrücken eben das Weiterrücken der Ribosomen entlang der mRNA. Genau, und so kommt eben keine Anlagerung an die 50S-Untereinheit. Und sie hemmen so die Translokation und sind bakteriostatisch und auch decken ein Breitbandspektrum ab.
Genau, die können auch in der Schwangerschaft und bei Kindern gegeben werden. Allgemein sind sie auch hepatotoxisch, wie die meisten Antibiotika. Hierzu zählt vor allem Azithromycin, was eine lange Halbwertszeit hat, weswegen es häufig nur einmal täglich eingenommen werden muss und auch nur 3 Tage lang. Was ich noch ganz interessant fand, das wird ja oft so 500 Milligramm dosiert und bei Geschlechtskrankheiten wird es aber relativ hoch dosiert, und zwar 1500 Milligramm, ja. Also ungefähr die dreifache Menge. Ja. Und da wäre es dann schon auch wichtig, dass man das für die Verträglichkeit einfach zum Essen einnimmt, vor allem eben bei dieser hohen Dosis.
Ja.
Genau. Und dann
genau, da gibt es auch noch ein 5-Tages-Einnahmeschema, glaube ich, aber das nur am Rande. Das hängt nur von den Dosierungen ab. Genau, dann gibt es noch Clarithromycin.
Genau, das und Erythromycin machen Zipfwechselwirkung mit vielen Arzneimitteln.
Oh ja. Mhm.
Da muss man auf jeden Fall, vor allem so Erythromycin hat man irgendwie oft, finde ich.
Erythromycin ist auch in der Rezeptur eine sehr sensible Substanz.
Ja.
Genau, das vielleicht nur am Rande für alle, die vielleicht fehlende Rezeptur stehen. Da müsst ihr einiges beachten. Gehen wir jetzt an der Stelle nicht drauf ein, aber genau, einmal vor dem Essen. Ja, bei Erythromycin, ja, je nach der Arzneiform und allgemein sind sie gut verträglich.
Genau. Ja, und dann haben wir welche, die genauso wirken, nämlich die Linkusamine, die auch wieder die Translokation hemmen und bakteriostatisch wirken.
Mhm.
Und da wäre so das bekannteste Beispiel das Clindamycin. Hier ganz wichtig, dass es in aufrechter Haltung mit viel Flüssigkeit eingenommen wird, weil es eben zu Ösophagus-Ulzerationen kommen kann.
Mhm.
Und es gibt hier eine hohe gastrointestinale Beschwerderate.
Genau, also ja, hört euch auf jeden Fall den letzten Teil zu Probiotika an und eben auch, was wir schon angesprochen haben, Clostridium difficile Infektionen mit beachten. Genau, und nochmal, Ösophagus-Ulzerationen sind quasi einfach Reizungen an der Speiseröhre.
Mhm, genau.
Genau.
Gut, dann kommen wir auch schon zu den Fluorchinolonen. Nee, Tetracycline. Wollte ich schon weiter.
Also, weiterspringen.
Tetracycline, da sind wir schon auch wieder bei RNA, aber bei der tRNA.
Mhm.
Und zwar wird auch hier die Proteinbiosynthese gehemmt durch Anlagerung von so dem Arzneistoff an die tRNA. Dann entsteht so ein tRNA-Arzneistoffkomplex. Es kommt zum Kettenabbruch und auch hier wieder bakteriostatische Wirkung und auch ein relativ breites Spektrum.
Genau. Hier ist ein Vertreter, das Doxycyclin. Und hier ist ganz wichtig, dass eine Komplexbildung mit zwei- und dreiwertigen Kationen stattfindet. Und wenn man sich jetzt überlegt, wo wir zwei- bis dreiwertige Kationen drin haben, dann denkt man sofort an Calcium zum Beispiel. Und das haben wir eben in Milchprodukten, aber auch Aluminium? Nee.
Ja.
Aluminiumhaltige. Ich wollte gerade sagen, aluminiumhaltige Arzneimittel sollten mit 2 Stunden Abstand genommen werden. Zink beeinträchtigt das hier nicht.
Nee, genau. Würde ich aber, glaube ich, dem Patienten nicht sagen, weil sonst kommen die durcheinander. So, welches darf
genau.
Ich würde
einfach
generell sagen.
Ja.
Mhm.
Genau. Also Milch ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und was noch, Tabea?
Wichtig auch hier die Photosensibilität bis auf 3 Tage.
Gesagt. Ich
ja. auch. Ja. Ich meinte dann so, es war ein bisschen dumm, weil ich war im Januar oder Februar in der Apotheke und dann so, ja, also jetzt nicht in die Sonne legen. Aber man weiß ja nie, ob die in Urlaub fahren oder Sonnenstudio. Wer
Voll.
Auch immer noch ins Sonnenstudio geht, kann ja wirklich gar nicht nachvollziehen, leider. Aber sowas habe ich immer auch dazu gesagt, ist sehr wichtig, dass eben die Photosensibilität so sehr stark steigt.
Vielleicht an der Stelle nochmal kurz der Einwurf, es gibt noch ein Medikament, wo man photosensibel ist. Und das ist HCT. Also ich hatte, ich glaube, bestimmt 5, 6, 7 Kunden, die das nicht wussten. Und da ist es ja leider so, dass man es jeden Tag nimmt. Also das Risiko ist da halt exponentiell viel, viel größer, dass was auftreten kann. Genau, also habe ich immer noch mal dazu gesagt.
Mhm.
Also da ist Sonnenschutz noch mal mehr wichtig. Ich wollte es an der Stelle nur sagen, weil ich mir die beiden Beispiele immer so gemerkt habe. Und das sind auch die, wo man irgendwie in der Praxis am meisten beraten konnte.
Mhm.
Also es ist gut, wenn man das im Kopf hat. Ja. Sorry.
Alles gut. Dann zur Mahlzeit einnehmen und auch hier wieder aufrechte Haltung, Ösophagus, Stichwort. Und was jetzt noch wieder, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich schreibe überall auf, ja, es ist so und so, aber es gibt neuere Studien, das nicht. Und zwar soll ja bei Kindern unter 8 Jahren eigentlich kein Doxy zum Einsatz kommen, weil es zu irreversiblen Zahnverfärbungen und Schmelzdefekten kommt. Da gibt's jetzt aber wieder neuere Studien, die sagen, dass es doch nicht so ist. Was mir aber noch nicht ganz klar ist, und ich muss ehrlich sagen, schreibt uns mal gerne dazu, wenn ihr dazu mehr wisst. Aber ich habe nicht wirklich rausgefunden, es wird ja auch das Knochenwachstum beeinträchtigt. Ja. Das ist aber halt reversibel. Deswegen ist es jetzt aber so, dass allgemein diese Empfehlung gar nicht mehr unbedingt zutrifft, dass man unter 8 Jahren kein Doxy geben darf.
Ja.
Trotzdem, wir sind nicht die Ärzte, also
genau,
wir sind
also,
da eh raus.
Genau, lasst euch da beraten.
Genau.
Nur einfach für die Info sozusagen.
Genau, also da gibt's auch wieder neuere Studien. Aber grundsätzlich haben wir mal gelernt, unter 8 Jahren kein Doxy.
Genau, nicht für Schwangere, nicht für Stillende.
Mhm.
Genau, und dann, also in meiner Praxis war es so, dass wir schon stark von Doxycyclin-Lieferengpässen betroffen waren und wir irgendwie immer nur so 2, 3 Packungen am Tag bekommen haben. Und manchmal brauchten wir wirklich akut auch Doxycyclin. Und es gibt niedrig dosiertes Doxycyclin, also Minocyclin, genau, was dann auch in der Akne-Therapie eingesetzt wird. Genau, aber wir hatten noch ein Präparat, da war nur Doxycyclin drin, glaube ich, nur halt 100 Milligramm oder so.
Mhm. Oder bei mir war es noch lieferbar. In meinem Heim,
bei mir nicht. Genau, also einfach nur, dass dort die Dosierung anders ist, darauf wollte ich hinaus, und dass es in der Akne-Therapie eben eingesetzt wird. Ja.
Mhm.
Genau. Dann machen wir weiter mit den Fluorchinolonen. Das ist auch ein heikles Thema, denn die sind nur noch indiziert, wenn wirklich keine anderen Antibiotika wirksam sind beziehungsweise nicht geeignet sind. Und das hat einen Grund.
Genau. Ich war jetzt gerade noch beim Wirkmechanismus, aber gut.
Ach so. Nee, du kannst, ja.
Es gibt generell viele, viele Nebenwirkungen bei Fluorchinolon. Und zwar auch wieder eine Photosensibilität, aber auch ein erhöhtes Risiko einer Sehnenruptur, was zum Beispiel auch bei Sportlern, aber auch bei Menschen, die generell, also die joggen gehen oder so, schon relevant ist. Der Koffeinabbau ist reduziert. QT-Zeit und Herzrhythmusstörungen, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Hepatotoxisch sind sie auch.
Ja.
Und eben auch Schädigung der Gelenkknorpel bei Kindern. Und 2019 gab es da eben auch so ein Stufenplanverfahren und Widerruf von vielen Zulassungen, also bei vielen Indikationen.
Ja.
Deswegen, Marie meinte ja schon, es wird eher weniger eingesetzt.
Genau, vielleicht noch ein paar Vertreter. Es gibt Ciprofloxacin, Levofloxacin und Moxifloxacin.
Genau, und jetzt nochmal zum Mechanismus. Es sind Gyrasehemmer. Und zwar, ich weiß, wir hatten das in Chemie. Weißt du noch, da haben wir richtig auch diese Animationen gesehen und so. Dieses Verknoten von der DNA, damit die DNA in die Zelle passt. Und wenn das eben nicht mehr stattfindet, also dieses Supercoiling wird das auch genannt, dann macht die DNA die Zelle kaputt, weil die DNA eigentlich zu groß ist für die Zelle. Und die muss eben so krass verknäult sein, damit sie in den Zellkern passt. Und wenn das nicht mehr stattfindet, dann macht sozusagen die DNA die ganze Zelle kaputt. Und das ist der Wirkmechanismus der Fluorchinolone.
Genau.
Suchst du noch Oxy oder?
Nee, Ofloxacin.
Meine ich ja, Ofloxacin.
Ja, ja, genau.
Das gibt's auch noch.
Das hatten wir, aber das ist dann häufig eher in in so lokaler Anwendung drin. Das wollte ich noch dazu sagen. Weil wir hatten das einmal in der Praxis, da wollte das einer oral und wir waren so ein bisschen so, okay, es kam irgendwie die letzten 30 Jahre nicht vor, so gefühlt. Eben weil Fluorchinolone halt oral halt etwas schwierig sind.
Mhm.
Und man das halt eher aus Augentropfen oder so kennt.
So, und dann kommen wir zum einzigen Antibiotikum, wo es wirklich, also man sollte generell schon mal keinen Alkohol trinken, dann erst recht nicht mit Arzneistoffen zusammen, aber es gibt ein Antibiotikum, wo es wirklich sehr schlecht ist, wenn man die beiden kombiniert, nämlich das Metronidazol.
Ja,
wir sind jetzt bei den Nitroimidazolen. Und warum ist das so?
Genau, also Metronidazol hemmt ADH und deswegen sollte man keinen Alkohol bis 48 Stunden nach der Therapie eben einnehmen. Genau, weil wir dann so ein Disulfiram-ähnliche Wirkung bzw. Effekt hätten und es wahrscheinlich zu einer erhöhten Akkumulation von Aldehyden und so kommt, ne?
Genau, also das ist ja die Aldehyddehydrogenase ADH. Richtig. Und das bedeutet, man hat praktisch einen Dauerkater. Also das wird auch nicht mehr weggehen, weil der letzte Schritt vom Alkoholabbau ist der letzte, ein Schritt des Alkoholabbaus wird gehemmt. Und deswegen auch dieser Disulfiram-Effekt, das wird ja oder wurde teilweise bei Alkoholikern eingesetzt, damit sie eben dann so einen Kater haben, dauerhaft. Und kann man von halten, was man will. Ist ja auch ethisch ein bisschen fragwürdig, diese Art der Entwöhnung, sage ich mal.
Ja, aber vielleicht ein gutes Beispiel, um sich das zu merken, weil ich das gerade gelernt habe. Deswegen darf man zum Beispiel Kindern als Konservierungsmittel auch kein Propylenglykol geben, weil die eben noch keine vollständig ausgebildeten Enzymsätze haben und eben halt auch nicht genug Aldehyddehydrogenase und das Propylenglykol deswegen nicht abbauen können. Und da braucht man ja eh relativ hohe Konzentrationen, damit es überhaupt konservierend wirkt. Fand ich ganz spannend.
Und dann kriegen die armen Kater, die noch nicht mal Alkohol trinken.
Ja, ist halt nicht gut.
Genau. Metronidazol verursacht überreaktive Zwischenstufen, DNA-Schäden, wirkt Bakterizid und bei auch anaeroben Bakterien.
Vielleicht an der Stelle interessant, Metronidazol hat noch andere Anwendungen, topische Anwendungen, vor allen Dingen. Deswegen ist es auch eine interessante Rezeptorsubstanz, die auch etwas speziell ist. Genau, in der Rosacea-Therapie kennt man es noch.
Ja, ihr merkt schon, Marie muss viel Rezeptur lernen.
Verstehst du?
Ja, dann weiter geht's. Cotrimoxazol ist ein Sulfonamid.
Genau, wird aber auch nur noch selten eingesetzt. Genau, am häufigsten in der Form von Cotrimoxazol. Deswegen wollen wir den Vertreter auch nennen. Bei Harnwegsinfektionen, genau, da sich das Präparat eben gut in den Harnwegen anreichert. Und es ist ein Folsäure-Antagonist, wirkt bakteriostatisch und hat auch ein sehr großes Wirkspektrum.
Genau, vielleicht noch interessant, Cotrimoxazol ist eigentlich eine Kombi und zwar aus Sulfamethoxazol und Trimetoprim, weil einfach gemerkt wurde, dass eben die Kombi sehr gut wirkt. Und ja, hier wieder Einnahme zu einer Mahlzeit, viel trinken, weil es wieder zu Ulzerationen kommen kann. Fotosensibilität auch hier relevant und wie die meisten auch wieder hepatotoxisch.
Ja, hatten wir sehr, sehr viel in der Heimversorgung leider.
Hattest du auch erzählt, wegen der auch Harnwegsinfekte, da wurde das viel eingesetzt. Obwohl es, glaube ich, laut Leitlinie gar nicht mehr unbedingt First Line ist. Aber ja.
Ja, ich glaube, manche Heime sind, also ja. Ist eh schwierig. Ich habe manchmal so, wenn wir haben unser Bestes gegeben und die halt auch immer beraten und wir haben auch viel mit denen telefoniert, aber manchmal, ja, die haben halt so ihre Wege, wie man es halt so macht. Und dann habe ich manchmal, wenn wirklich was Schlimmes war, was mir aufgefallen ist, weil wir natürlich die, also alle Medikamente da ja auch eingespeichert haben, habe ich den so Zettelchen geschrieben. Der hat da so raufgeklebt, wenn mir irgendwas aufgefallen ist, ja.
Aber das habt ihr ja dann rechtlich sehr gut gemacht, weil wie wir ja gerade für Recht lernen, müssen wir ja auch beraten. Und wir müssen einen Vertrag machen, den die Behörde genehmigt. Ja.
Genau, eigentlich, wenn mehrere Apotheken die Heime versorgen, dann muss das strikt getrennt sein. Genau.
Ich habe gerade überlegt, vielleicht machen wir eine Umfrage bei der Folge, interessiert euch Recht? Interessiert euch Apothekenrecht? Weil wir lernen das gerade so krass viel. Also wenn ihr wollt, können wir dazu auch mal eine Folge machen. So zum Beispiel, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass eine Apotheke, wenn sie zu hat, auf die nächste Notdienstapotheke verweisen muss.
Deswegen gibt es immer diese kleinen Bildschirme.
Genau, aber ist sowas interessant für andere, frage ich mich. Stimmt mal ab.
Können wir mal fragen.
Okay. Dann Aminoglykoside. Ich kann mir das irgendwie immer nicht merken, dass Gentamycin ein Aminoglykosid ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Gentamycin.
Genta, merkt ihr doch. AM, Genta und dann Mycin, also AM wie Amino.
Ja, ich
Glykosid,
weiß.
Glykosid, dann ist es also
voll. Und das G wieder, ja, ich weiß.
Gentamycin, boah, Augentropfen, Augensalbe.
Dexagenta.
Gibt's auch voll den Lieferengpass.
Ja.
Genau, da kommen wir eigentlich, schon dazu. Also es ist nephrotoxisch, ototoxisch. Deswegen wird dieser Vertreter häufig eben nur lokal verwendet. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Gentamycin-Salben ich in der Apotheke hergestellt habe.
Ich habe nur Dexagenta-Augentropfen bei
Ich glaube, jede Woche.
Hordelium oder halt Gerstenkorn.
Ja, ich habe, glaube ich, jede Woche eine Gentasalbe gemacht, Gentamycin-Salbe. Da muss man auch auf ein paar Sachen achten. Ist doch Gentamycin-Sulfat, glaube ich, oder so. Muss man auf die, ja, auf die Ladung achten. Kannst du nicht.
Nicht in jede Grundlage einarbeiten. I see. Okay, ja, weiter geht's. Ach so, hier kommt es zu Fehlablesungen bei der Proteinbiosynthese. Dann haben wir noch ein Antibiotikum. Nochmal Verweis auf unsere Blasenentzündungsfolge. Ein Epoxid-Antibiotikum, was die Murein-Biosynthese hemmt.
Es nennt sich Phosphomycin und Phosphomycin wird in einer Einmalgabe gegeben mit 3 Gramm. Und man sollte es 2 Stunden vor oder 2 Stunden nach einer Mahlzeit am besten nehmen für die Resorption und lange nicht auf Toilette gehen. Manche sagen, man sollte es deswegen vor dem Einschlafen zum Beispiel nehmen oder sowas. Was aber wichtig ist, dass man es nicht verdünnt. Und dann könnt ihr es theoretisch auch morgens nehmen oder je nachdem, wann ihr halt in der Apotheke seid. Aber es macht jetzt nicht Sinn, weil manchmal nimmt man sich ja dann noch so einen Blasen-Nieren-Durchspülungstee mit, dass man jetzt den unbedingt parallel dazu aufbrüht und dann trinkt.
Genau, einfach um das Antibiotikum nicht zu stark zu verdünnen, um nicht zu doll auf Toilette zu müssen.
Genau, es reichert sich dann nämlich in der Harnblase an und wirkt dann eben lokal gegen die bakterielle Infektion.
Genau, dann gibt es noch Antibiotika, die sind halt für die Apotheke eigentlich nicht so sehr relevant. Die sind eher so im Krankenhaus dann. Ja. Vielleicht gehen wir trotzdem kurz drauf ein.
Die Glykopeptide. Genau, die eben die enzymatische Quervernetzung des Peptidoglykans verhindern. Da gibt es Vancomycin.
Und zum Beispiel auch Teicoplanin intravenös bei MRSA oder Clostridium difficile, was wir schon angesprochen haben. Die werden auch nicht resorbiert. Und das ist, das hatte ich in meiner Kliefer-Prüfung, hatte ich Vancomycin. Ja. Ich hatte ja so einen Brownback-Fall, wovor alle Angst hatten, was niemand an diesem Tag hatte, außer mir.
Ja.
Und Vancomycin, ich habe natürlich in der Prüfung schön so Latme, also ne, alle Pharmazeuten müssen Bescheid gezeichnet und voll, als würde Vancomycin resorbiert werden. Und der Protokollant war natürlich genau der Assistent, der bei uns Antibiotika-Seminar gemacht hat.
Ach stimmt,
dort der dann auch, ein bisschen pisst war, dass ich nicht mehr wusste, dass Vancomycin nicht resorbiert wird. Aber
das ist aber auch schon, halt, also ist jetzt auch nicht bewusst. Ist natürlich gut zu wissen, ihr merkt euch das jetzt.
Also seitdem habe ich es nie wieder vergessen, kann ich sagen.
Genau. Vielleicht an der Stelle, wenn wir jetzt eh gerade beim Krankenhaus sind. Es wird auch häufig im Krankenhaus ein Antibiogramm erstellt und das dient eben dazu, dass man quasi den Erreger sozusagen abstreicht und dann mit verschiedenen Substanzen versetzt, also verschiedene Antibiotika versetzt und schaut, gegen welche Antibiotika der Keim schon Resistenzen gebildet hat. Genau, das ist meistens, also das dauert natürlich auch so ein bisschen. Manchmal therapieren die dann quasi erstmal aufs Blaue los, wenn es halt ein Notfall ist. Und dann muss man aber ganz oft halt gucken, wenn der Patient halt nicht drauf anspricht, um halt einfach spezifischer zu therapieren, was ja eh Sinn macht.
Stichwort Antibiotic Stewardship.
Ja, genau. Ja, dann Darmantibiotika vielleicht noch.
Ja, gibt sozusagen auch keine Resorption bei Darmantibiotika, sondern Wirkung im Darm, wird auch oft für Krankheiten sozusagen verschrieben. Da muss der Patient darüber aufgeklärt werden, wie er erkennt, dass er jetzt sozusagen das Antibiotikum einsetzen sollte, beispielsweise bei Blut im Stuhl, Schleim im Stuhl, hohes Fieber. Ja. Wichtig wäre halt hier schon, dass der Arzt das auch erklärt.
Natürlich.
Der das verschreibt. Und,
ja, das passt, oder?
Ja.
Genau, dann gibt es noch Lokalantibiotika, die man kennt. Also ich kenne das eine auf jeden Fall, Tyrotrizin. Genau, wir sagen jetzt den Markennamen nicht, aber das ist auch in der Wundversorgung. Da gibt's Puder, da gibt's aber auch ein Gel, ein Wundgel. Genau, und dann gibt es noch Etacridinlaktat. kenne ich vom Pferd, jetzt lacht ihr wieder, aber das ist da, also in, ich weiß, bei Menschen ist es nicht mehr so der Goldstandard, aber weil man auch den Wirkmechanismus nicht so ganz weiß, aber bei den Pferden macht man damit Angussverbände, wenn die sich irgendwo anstoßen an den Beinen, weil Pferde dann, wenn sich das infiziert, das ist richtig krass, ganz schnell so ein riesengroßes, dickes Bein bekommen, also wie so ein Mutantenbein sozusagen.
Ja, ich habe auch gelesen, dass grundsätzlich halt lokale Antibiotika eigentlich halt wegen der ganzen Resistenz und so nicht so gerne eingesetzt werden. Aber natürlich bei Wunden hat es halt einfach den Vorteil, dass es sehr viel schneller antimikrobiell wirkt.
Ja.
Ja,
genau, das ist nur dazu.
Genau, und jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt, nämlich die Probiotika.
Genau.
Wirkmechanismus von Probiotika nach wie vor nicht so richtig geklärt. Es ist nicht so, dass, was man vielleicht erstmal denken würde, dass die sich einfach auch ansiedeln im Darm tatsächlich. Aber es scheint irgendwie eine Wechselwirkung mit unserem Mikrobiom zu geben. Und ja.
Genau, man sollte die am besten morgens auf nüchternen Magen einnehmen. Also gerade bei den Präparaten, die man einrührt, die muss man zum Beispiel auch kurz 2 Minuten stehen lassen. Das ist vielleicht wichtig. Und was auch noch wichtig ist, wenn man Probiotika alleine nimmt, ist es manchmal zu empfehlen, dass auch ein Präbiotikum drin ist, also Nährstoffe für die Bakterien, also Inulin oder Fructose. Genau, das vielleicht an der Stelle dazu. Es gibt aber auch noch einen ganz anderen Vertreter, also der jetzt keine Bakterien sozusagen enthält, genau, sondern
Hefen enthält. Ja. Da wieder wichtig, nicht bei Immunsupprimierten, ja, bei zum Beispiel HIV-Patienten, da sollte das nicht zum Einsatz kommen, aber das ist eben auch gut fürs Darmmikrobiom. Es gibt auch Präparate, die dann eine Kombination mit Elektrolyten schon haben, wenn zum Beispiel Durchfallerkrankungen bestehen, finde ich das persönlich sehr sinnvoll, wenn man dann die Elektrolyte da gleich mit drin hat.
Ja, genau, und generell vielleicht zu dem Thema, wir wissen, dass das auch gerade so auf Social Media ja stark frequentiert diskutiert ist und sowas. Es gibt auch viele Firmen, die da sehr viel werben und Kooperationen machen. Generell auch für euer eigenes Mikrobiom ist es immer gut, wenn ihr genügend Ballaststoffe esst. Und normalerweise, wenn man gesund ist und jung ist, hat man eigentlich meistens auch ein gutes Mikrobiom. Also man muss jetzt nicht jeden Tag tausende von Probiotika, Präbiotika zu sich nehmen. Vielleicht das an der Stelle einfach nochmal dazu, wenn man eben gesund ist. Wenn man aber sich vielleicht für eins entscheidet, dann sollte man darauf achten, dass halt verschiedene Stämme enthalten sind. Und auch da ist die Forschung gerade am Anfang. Also es werden auch verschiedene Bakterienstämme untersucht. Es gibt halt eine Firma, die da relativ viel forscht. Genau, das kann man vielleicht an der Stelle dazu sagen, wo auch wirklich schon viel Erfahrung irgendwie dahingehend betrieben wird. Genau, dass man sich eben die Stämme anschaut und aber auch die Zahl, die in den jeweiligen Kapseln enthalten ist, dass ihr da einfach einmal drauf schaut, bevor ihr sozusagen die Sachen nehmt. Und wenn ihr was nehmen wollt, dann auf jeden Fall vielleicht nach einer antibiotischen Therapie. Man kann es aber auch über Joghurt oder über generell probiotische Lebensmittel. Man muss da nicht immer gleich auch was kaufen, das wollen wir auch dazu sagen. Man kann es machen, aber wenn ihr zum Beispiel, ja, ihr könnt auch mehr Ballaststoffe, also über Leinsamen, Flohsamen essen, dann aber parallel ein bisschen probiotische Lebensmittel, Kimchi, Joghurt,
Sauerkraut,
Kefir. Es gibt auch inzwischen so Ansätze, wo man sich das selber machen kann, dann kann man sich dort auch vegane Alternativen machen. Ich weiß aber zum Beispiel auch, dass die veganen Joghurts zum Beispiel auch angereichert sind mit Joghurtkulturen, also ne, um überhaupt diese Konsistenz herzustellen. Ja, ich finde dieses Thema sehr spannend, deswegen ich könnte noch ewig drüber erzählen. Ja, sorry. Aber ich finde, ja, einfach nur mal so dazu gesagt, ihr müsst nicht alles wild kaufen und in euch rein stopfen.
Ja,
nee. Man tendiert ja dazu, wenn das so angepriesen wird und dann ist es halt ein Nahrungsergänzungsmittel, ja.
Genau, ja, auf jeden Fall noch gute Hinweise, auch zum Geldsparen und ja, allgemein würde ich sagen, Antibiotikatherapie ist auf jeden Fall relevant und Beratung ist auch relevant für uns. Ich hoffe, dass sich da in der Forschung noch viel tut, auch einfach so neue Antibiotika aufgrund der ganzen Resistenzen. Ja. Es gibt ja so neuere Kombinationen. Dieses Jahr wurden ja auch ein paar zugelassen, letztes Jahr. Frohes neues Jahr, haben wir das überhaupt schon gesagt?
Nee, haben wir nicht.
Wow. ja.
Genau, und jeder Arzt und auch jeder Patient, also gerade die Ärzte müssen halt eben auch bei den Antibiotikern darauf achten, ob das wirklich indiziert ist und auch die Dauer evaluieren. Also wie lange gibt man das? Gibt man jetzt wirklich wieder einen, also das fünfte Antibiotikum bei der Mandelentzündung? Genau, da ist halt einfach auch so ein bisschen, da müssen alle so ein bisschen zusammenspielen und genau, es gibt auch mehrere andere Ansätze, wie man antibiotisch behandeln kann.
Genau, wir haben ja auch schon öfter mal erzählt von den ganzen ätherischen Ölen. Da gibt es auch sehr, sehr interessante Studien, dass ganz viel Bakterien sozusagen durch ätherische Öle einfach schon bekämpft werden konnten. Ja, das ist auch interessant. Ich glaube, da wird auch noch mehr und mehr Forschung betrieben werden.
Ja, also, muss auf jeden Fall, denke ich. Genau, ja. Dass wir weiterhin auch genügend Alternativen haben, auch im Krankenhaus, wie man eben Infektionen behandeln kann. Genau, also geht immer sensibel mit eurem Antibiotikakonsum um, aber ja, ihr seid ja eh schon medizinisch interessiert, wenn ihr das hört. Also meistens seid ihr da schon gut aufgeklärt.
Genau, und dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft.
Ja.
Und dann
wünschen wir euch viel Spaß.
Und
hören uns das nächste Mal
bei Tablettentalk. Tschüss. Am Ende der Folge noch kurz unser Disclaimer. Wir wollen euch lediglich informieren und keine medizinische Beratung durch Arzt oder Apotheker ersetzen. der Inhalt der Folge ist immer mit größter Sorgfalt recherchiert.
Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Inhalte. Und diese Inhalte dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen verwendet werden. Haftung ausgeschlossen.